Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Und wenn alles gut läuft, sind wir alle nach den nächsten 45 Minuten tatsächlich ein bisschen glücklicher. Denn zu Gast Professor Dr. Barwin Bandolo, Facharzt für Neurologie und Professor für Psychiatrie an der Universität Göttingen, international anerkannter Experte, vor allem für Angsterkrankungen. Sie haben jede Menge Fachbücher geschrieben und sich eben nun der Glücksforschung gewidmet. Herzlich willkommen.
Unter.
Genau, Glücksforschung. Also wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir natürlich alle ein bisschen glücklicher werden, weil man das ja wirklich im Gehirn beeinflussen kann. Was uns alle aber hier nicht losgelassen hat, ist der Fakt, den Sie aufgestellt haben, dass man im Grunde genommen ab 18 Jahren mit jedem Tag ein Stückchen unglücklicher wird, oder?
Ja, das hat man rausgekriegt durch eine Umfrage. Und da hat man die Leute zwischen 18 und 82 befragt. Und da hat man gesehen, dass also das Glück einfach immer weiter abnimmt, bis man ungefähr 54 ist. Und ab 55 geht es dann wieder aufwärts. Und mit 82 hat man ungefähr wieder die gleiche Lebensqualität, die man mit 18 hatte.
Das ist ja furchtbar. Und so zwischen 50 und 54 ist ganz hart für alle Beteiligten.
Ja, das ist das Schlimmste.
Oh Gott. Ja. Aber es gibt ja wirklich Wege, das zu ändern oder das zu beeinflussen im Gehirn.
Genau darum geht es, dass wir versuchen können, das zu manipulieren und zu bessern.
Angst und Angst.
Das berufliche Lebensthema von Professor Barwin Bandolo. Der Psychiater und Psychologe hat sich in seiner Laufbahn an der Uni Göttingen den Ruf erarbeitet, einer der renommiertesten Angstforscher Europas zu sein. Mehr als 400 Artikel und zahlreiche Bücher hat er in den vergangenen 4 Jahrzehnten veröffentlicht. Seine Sprache immer verständlich.
Jede Angst hat ihr eigenes Alter.
Auch deshalb seit langem ein sehr gefragter Interviewpartner.
Also die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist bei solchen Menschen manchmal eingeschränkt.
Vor 7 Jahren ging Professor Bandolo zwar in den offiziellen Ruhestand, doch den 72-Jährigen lässt die Faszination des Gehirns nicht los. Jetzt hat er sich mit den Glückserzeugern darin befasst, den Endorphinen.
Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, wie man an dieses persönliche Glück herankommen kann. Und man kann das manipulieren.
Ganz viele Tipps zum sich glücklich fühlen von Professor Barwin Bandolo.
Wann spürt man denn eigentlich Glück? Also wir sprechen die ganze Zeit über Glück. Was ist denn so ein typisches Glücksgefühl?
Ja, also eigentlich ist Glück eine Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn, sagen wir als Hirnforscher mal so platt. Das sind ganz viele Situationen, zum Beispiel wenn wir was essen, wenn wir Sex haben, das sind die typischen Formen der Glücksausschüttung. Also wir haben dieses Belohnungssystem im Gehirn und das soll eigentlich die Menschen dazu anhalten, dass sie essen und dass
sie auch Sex haben. Also dafür ist es da eigentlich?
Das ist eigentlich der Hauptzweck, also ernähren und vermehren. Ernähren, damit der Mensch überlebt und vermehren, damit die Menschheit überlebt. Das wurde von der Natur so gewollt, dass man dann in dem sogenannten Belohnungssystem im Gehirn eine Ausschüttung von Endorphinen kriegt, dass dann also so ein Endorphin geht in einen Rezeptor und dadurch haben wir ein schönes Gefühl.
Und das, aber es ist ja nicht nur Sex und Essen.
Nein.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Nein, es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man schöne Musik hört. Man kann auch shoppen gehen, ohne was einzukaufen. Selbst das kann zu Glücksgefühlen führen. Wenn man eine wissenschaftliche Erkenntnis hat, also wenn man irgendwas rausgekriegt hat, was man schon immer wissen wollte, das sind so typische Situationen, wo man sich freut. Aber auch die ganzen mitmenschlichen Sachen, also Liebe, Wärme, Geborgenheit, Freunde zu haben oder Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ich habe schon darüber nachgedacht, wie viele Glücksbücher ich zu Hause habe, so Ratgeber von allen möglichen. Ja. Also was ist der Unterschied? Also weil Sie gucken sich ja viel genauer das Gehirn auch an.
Ja.
Sie sagten ja schon, wie wir das manipulieren können. Das können wir, oder?
Ja, ich bin ja Psychiater und da habe ich dann durch Überlegung eigentlich herausgefunden, dass man 50% der Endorphine sozusagen manipulieren kann. Man kann daran ein bisschen schrauben. Nicht? Das heißt, man sucht sich irgendwelche Methoden, wie man die Endorphine anstacheln kann. Dieses Belohnungssystem im Gehirn hat auch so ein IQ von Schweinskopf-Sülze. Ne? Also es ist eigentlich so doof wie ein Kartoffelkäfer. Und deswegen kann man das auch leicht überlisten. Ne? Also stellen Sie sich vor, Sie schauen einen Liebesfilm an und stellen sich vor, Sie sind diejenige, die da geküsst wird. Oder man schaut irgendwie Glücksspiel im Film an. Und das ist wie, als wenn man selber mitspielt.
Das reicht schon, um das meine Endorphine genau. loszuschicken.
Genau, also weil dieses Belohnungssystem einfach überlistet werden kann. Und der Trick eben ist, dass man eben dieses Belohnungssystem mit positiven Methoden überlistet, sodass man sich glücklicher fühlt.
Ich finde, das klingt fast zu einfach. Also, ja, klar. Ja, wenn ich nur, ja. weil, dann würde ich das nur machen und würde immer sammeln. Und ich wüsste ja gar nicht, wohin mit meinem Glück.
Ja, das Problem ist natürlich auch, das Glück ist wie ein seltenes Vögelchen. Kaum hat man es gesehen, ist es schon wieder weggeflogen. Das heißt, man muss da immer nacharbeiten. Das heißt, Glück ist nicht beständig. Man kann nicht davon ausgehen, dass man immer glücklich ist. Man muss auch mal durchs Jammertal gegangen sein, um ein Bergfest zu feiern. Das heißt, die Endorphine, die sprudeln nicht einfach so, sondern man muss was dafür tun. Ne?
Also das genau, was man alles dafür tun muss, ja. dass man die manipuliert, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber ich glaube, diese Endorphine, die gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Denn die scheinen ja der Schlüssel zu sein. Christine Donau hat nachgeforscht.
Der Gang ins eiskalte Wasser. Erstmal sehr schaurig. Doch kurz darauf folgt die Belohnung im Gehirn der Eisbader. Jetzt werden Endorphine ausgeschüttet. Endorphine sind Glückshormone, dafür muss man aber nicht unbedingt Eisbaden gehen. Das Hochgefühl gibt es auch bei Sport, Sex oder nach einem guten Essen. Ihren Namen erhielten die Endorphine übrigens wegen ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit dem Rauschgift Morphin. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um Moleküle auf Aminosäurebasis, die als Botenstoffe von den Nervenzellen in bestimmten Situationen freigesetzt werden. Zuerst nachgewiesen wurden sie 1975 von schottischen Forschern im Gehirn von Schweinen. Im Nervensystem docken die Endorphine hier rot gefärbt an dieselben Zellen an wie Opiate und dämpfen auf natürliche Weise wie diese den Schmerz. Die Produktion der Endorphine erfolgt in der Hirnanhangdrüse und einem Teil des Zwischenhirns. Die Wirkung im menschlichen Körper beträgt leider nur wenige Augenblicke. Deshalb bleibt das Endorphinglück ein sehr flüchtiges Vergnügen.
Ja, da haben wir wieder diese 7,2 Sekunden, ja. die man Glück empfindet.
Ja.
Woher weiß man das überhaupt?
Man hat mal früher schreckliche Versuche gemacht, wo man genau wie bei den Ratten, hat man auch bei Menschen so Drähte in den Kopf gemacht. Und da konnten die Menschen diese Drähte bedienen, elektrisch sich ansteuern und haben dann Glücksgefühle gekriegt. Das hat man ganz schnell bleiben gelassen, weil das unethische Versuche waren. Aber man hat dabei rausgekriegt, dass die Leute dann eben so oft gedrückt haben. Also daraus konnte man sich ausrechnen, wann das Glück wieder vorbei war, wann sie wieder auf den Knopf gedrückt haben. Ne? Damals, als es gefunden wurde, das Belohnungssystem mit den Ratten, 1957, kam es dazu, dass die Ratten auch so einen Hebel hatten und dann immer da drauf gedrückt haben, 5000 Mal am Tag. Die haben dann auch vergessen zu essen und vergessen Sex zu haben. Und Ratten machen eigentlich sonst nichts anderes. Und die sind auch gestorben, die Ratten, weil man einfach, weil sie jetzt überhaupt kein Bedürfnis mehr hatten. Sie hatten nicht mehr das Bedürfnis zu essen, weil sie ja das Glück schon hatten. Nicht? Dann dachten sie, sie brauchen einfach nur auf den Knopf drücken und das reicht.
Diese Sucht nach Glück.
Ja.
Ne? Also ich meine, wir haben ja schon gesagt, diese ganzen Ratgeber, dass man alle sind im Grunde genommen auf der Suche nach dem Glück. Woran liegt das?
Ja, eigentlich muss man sagen, jeder Mensch sucht eine Endorphinausschüttung und die sind Gott sei Dank miteinander austauschbar. Nicht? Also man kann, es gibt schädliche Endorphinausschüttungsmethoden, wenn man zu viel isst, wenn man zu viel trinkt, wenn man auch Glücksspiel betreibt oder heute die Kinder, die dann immer irgendwelche Reels dann in den sozialen Medien angucken, dann stundenlang. Das ist ja auch eine Sucht Geschichte, das kann man eben auch austauschen durch positive Methoden. Zum Beispiel Sport ist eine super positive Methode, Endorphine auszuschütten. Man kann Musik spielen oder Musik hören. Man kann was Schönes kochen. Nicht? Das sind also sehr viele Methoden, die man einsetzen kann, um eben diese schädlichen Endorphinausschüttungsmethoden, die gefährlich, schädlich und teuer sind, durch gesunde und förderliche Methoden dann ersetzen kann.
Ist ja manchmal vielleicht nicht so einfach. Ne? Ich glaube, ist das nicht so ein bisschen Typfrage auch? Weil was Sie gerade auch aufzählten, ne? Dass manche dann immer weitermachen, immer weiter essen oder immer weiter sich dem Glücksspiel hingeben. Sind das unterschiedliche, sind wir alle unterschiedliche Typen?
Ja, erstmal ist es tatsächlich so, teilweise ist es auch so genetisch. Nicht? Also es gibt manche Menschen, die eben glücklicher sind als andere. Das ist aber nur 50% des Problems. Die anderen 50%, die haben wir sozusagen in der Hand. Also man sollte sich jetzt nicht sagen, ja, wenn das erblich ist, dann kann ich ja gar nichts dran machen. Nicht? Sondern es ist einfach so, dass man schon einfach daran arbeiten kann und eben immer darauf achten, dass man eben nichts übertreibt. Nicht? Also die Dosis macht das Gift. Alles kann man übertreiben, ob das Essen oder Trinken ist. Auch Sport kann man übertreiben, nicht? Aber dass man auch möglichst viele verschiedene Methoden der Endorphingewinnung hat und die dann nicht eine davon irgendwie ganz schlimm werden lässt.
Aber woran liegt das denn im Gehirn, dass der eine Glück empfindet, wenn er mit einer Bratwurst und einem Bier im Garten sitzt und der nächste halt nur, wenn er irgendwo oben auf dem Eiffelturm steht oder so?
Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die offenbar einen Mangel an diesem Endorphinsystem haben. Das heißt also, diese Rezeptoren, wenn man sich, das muss man sich so vorstellen, also das ist ein Rezeptor und das ist das Endorphin. Und wenn das da reinfällt, dann wird das die gute Nachricht weitergeleitet. Und das ist, diese Rezeptoren sind bei manchen Menschen einfach nicht ausreichend vorhanden oder nicht sensibel genug. Und deswegen haben sie immer mehr Drang, ihre Endorphine zu bedienen. Das heißt also, sie werden Endorphin-Junkies. Das heißt, sie nehmen harte Drogen wie Heroin oder trinken zu viel Alkohol. Und das ist extrem weit verbreitet, auch Spielsucht. Alle diese Süchte, die werden eben über dieses Belohnungssystem gesteuert. Und die sind natürlich sehr schwer zu behandeln. Wie kann man das eigentlich nachweisen wissenschaftlich? Nicht? Man hat da zum Beispiel ein Medikament, das heißt, es ist ein Opiat-Antagonist, also das macht genau das Gegenteil von dem Endorphin und das ist ganz banal. Wenn ich jetzt diesen Rezeptor habe und dann ist dieses Medikament auf dem Rezeptor drauf, dann kann das Endorphin da nicht mehr rein. Und so kann man das verhindern, dass manche Menschen eben zu viele Dinge machen. Dieses Medikament wird dann zum Beispiel eingesetzt, wenn jemand eine Heroin-Überdosis hat. Nicht? Dann würde man damit auch den Rezeptor blockieren, weil Heroin ist im Prinzip nichts anderes als die Endorphine, die man selber im Körper bildet. Deswegen heißen die auch Endorphine, weil sie so ähnlich sind wie das Morphin. Ne? Morphin ist ja auch so ähnlich wie Heroin.
Aber ich muss das noch mal nachfragen, weil ich das mit dem das ist so einfach veranschaulich, aber so ganz kapiert habe ich es noch nicht. Ja. Also da drin ist mein Endorphin. Und wenn ich jetzt so ein Endorphin-Junkie bin, ne, dass ich, was weiß ich, manche fügen sich ja auch Schmerzen zu, oder machen sowas, um immer weiter Endorphine zu geben. Und wenn ich das dann drauf habe, will ich das nicht mehr, oder wie?
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel Mädchen mit einer Borderline-Störung, die offenbar einen Mangel an diesen Endorphinen haben und sich dann die Arme aufschneiden und selbst verletzen. Und wenn jetzt dann also dieses System verstopft ist und das Endorphin nicht mehr dran kann, dann kommt diese Ausschüttung von Glückshormonen durch Schneiden, das ist ja sehr paradox. Also sie schneiden sich und haben dadurch eine Ausschüttung von Endorphinen. Das kann man damit blockieren. Warum empfinden die das als schön? Das liegt daran, dass die Endorphine nicht nur dazu da sind, uns Glücksgefühle zu bereiten, sondern sie werden in jeder Stresssituation ausgeschüttet. Zum Beispiel, wenn man sich schneidet, dann werden die sind ja auch wie Schmerzmittel, dann werden die deswegen ausgeschüttet, um diese Schmerzen gleich wieder zu bekämpfen. Und sie machen Euphorie. Und Menschen zum Beispiel mit einer Borderline-Störung, was ja sehr verbreitet ist, die haben eben zu wenig von diesen Rezeptoren. Und das führt jetzt dazu, dass sie dann alles Mögliche Schreckliche machen, sich schneiden, auch Essstörungen haben oder Aggressionen haben und so weiter. Und das kann man alles zum Beispiel behandeln, indem man dieses Medikament gibt. Wenn das Mädchen zum Beispiel sich schneiden will, dann gibt man das Medikament und dann bleibt dieses Glücksgefühl aus durch Endorphine, nicht? Und führt dazu, dass das Mädchen sich nicht schneidet, nicht? Das ist, funktioniert eigentlich ganz gut.
Sind diese mangelnden Rezeptoren, gehört das zu diesen 50%, die erblich sind?
Gehe ich mal von aus, so gut ist das nicht nachgewiesen. Man weiß aber schon, dass eben diese Krankheiten, wie Borderline-Störung, zu 50-60% genetisch sind. Und das, da geht man eben von aus, dass man sozusagen damit geboren wird, mit so einem Mangel. Es gibt dann auch Leute, die sind immer glücklich. Da passieren die schlimmsten Dinge und sie sind immer glücklich.
Es liegt ja auch ein bisschen daran, wo man lebt, ne? Genau. Auf der Weltkugel. Ja,
ist das
ja
kommt noch erschwerend hinzu. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen im Norden hier, zum Beispiel in Hamburg, da wächst ja 6 Monate im Jahr nichts. Und vor 100.000 Jahren oder vor 50.000 Jahren war das so, da mussten die Leute Bedenkenträger sein, wenn sie vor dem Winter nicht jetzt Nahrungsmittel angesammelt hatten, um diesen Winter zu überstehen, dann sind sie verhungert oder sie sind erfroren, weil sie auch kein Brennmaterial gesammelt hatten. Das heißt, die Ängstlichen, die Bedenkenträger, die konnten hier besser überleben als, sagen wir mal, am Äquator, wo die Fische das ganze Jahr schwimmen und die Bananen immer wachsen. Und deswegen sieht man zum Beispiel, wenn man in südlichen Ländern ist, da lachen die Leute den ganzen Tag. Und das sieht man jetzt nicht unbedingt, wenn man in Hamburg aus dem Flieger steigt.
Ja, aber es ist ja so, dass hier die glücklichsten Menschen wohnen. Also auch in Deutschland ist ja Hamburg und Schleswig-Holstein ganz weit oben. Darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, warum das so ist. Okay. Genauso wie in Finnland, ne? Laut World Happiness Report, leben da die glücklichsten Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil da in der Schule auch unterrichtet wird, was Zufriedenheit bedeutet. Oder auch jetzt in Norddeutschland, ne, da steht das Fach Glück auf dem Stundenplan. Julia Freistedt hat eine Unterrichtsstunde besucht und Sophie Donkes zeigt, wie bereits in Finnland das Thema Glück und Zufriedenheit im Schulsystem etabliert ist.
Dienstagmorgens, 9 Uhr, in der Grundschule an der Isebeek in Hamburg-Eimsbüttel. Statt Mathe oder Deutsch steht heute das Schulfach Glück auf dem Stundenplan. Oder irgendeinen
dummen Gedanken. Und dann unterscheiden wir einmal in der Dauer, also in der Zeit. Ist es ein Glücksmoment oder ein Glücksgefühl, was ich sehr lange spüren kann? Oder ist das vielleicht nur ein kurzer Glücksmoment? Vielleicht so für 5 Minuten, bis das Eis aufgegessen ist.
Die Schülerinnen und Schüler der 3C lernen heute, welche verschiedenen Arten von Glück es gibt. Sie sollen die unterschiedlich langen und intensiven Glücksmomente aufschreiben und an einem Glückskreuz richtig zuordnen.
Also ich wollte hinlegen, was mich lange glücklich macht. Und das ist meine Familie, weil die habe ich ja lange.
Mich macht glücklich der Berlin Zoo. Ich war da gerade, also ich war da auf den Ferien.
Was mich lange Zeit kurz, also ein bisschen glücklich macht.
Und was war das?
Wenn ich meine Katze streichle.
Stefanie Helmich unterrichtet das Fach seit vergangenem Sommer erstmals an der Grundschule. Die Lehrerin ist davon überzeugt, glücklich sein, ja, das kann man lernen.
Es ist ja heutzutage so, dass ja wirklich auch viele Jugendliche und Kinder ja sehr unter körperlichen und psychischen Symptomen ja auch leiden und wir eigentlich auch in der Schule gut gucken müssen, wie können wir den Druck lindern, und da bietet Schulfach Glück alle wichtigen Komponenten und Aspekte.
Glücklich und zufrieden sein, wer das schon besonders gut kann, das sind die Finnen. Während Deutschland aktuell auf Platz 24 im World Happiness Report abrutscht, liegt Finnland auf Platz 1 der glücklichsten Länder. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem das Bildungssystem, das zu einem der erfolgreichsten weltweit gehört. Hier steht bereits schon länger auf dem Lehrplan, wie werde ich eigentlich zufrieden?
Wir bringen den Jugendlichen bei, dass es in Ordnung ist, alle Gefühle zu empfinden. Gleichzeitig lernen sie, auch wenn wir negative Gefühle haben, müssen wir jeden Menschen mit Respekt behandeln. Und wo kann man das besser lernen als in der Schule?
An allen Schulen wird bereits Teamfähigkeit oder gutes Kommunizieren gelehrt. Wie hier in der 7. Klasse. Emotionale Kompetenz heißt das Schulfach.
Der Unterricht hilft mir. Wir trauen uns dann auch zu erzählen, wenn jemand gemobbt wird. Das darf nicht einfach ignoriert werden.
Wir lernen, wie wir richtig reagieren. Glücklich, traurig oder auch wütend. Das muss man lernen.
Happy, sad, angry. You need to learn that.
In Hamburg bieten bisher nur wenige Schulen das Fach Glück an. Stefanie Helmich würde sich aber wünschen, dass die Vorteile des finnischen Schulsystems auch hier noch mehr Anklang finden. Denn bisher ist die Grundschule die einzige in Hamburg, die das Fach nicht nur als Wahl, sondern als Pflichtfach im Lehrplan vorsieht. Das Feedback bisher positiv.
Das ist ganz toll, also ja auch von den Schülern und von den Eltern, weil die Eltern auch berichten, dass eben auch viele Sachen zu Hause ankommen, auch Übungen zu Hause gemacht werden.
Und weil das neue Schulfach Glück so gut ankommt, wird es auch im nächsten Jahr fortgeführt und soll sogar noch auf weitere Klassen ausgeweitet werden.
Herr Professor Dr. Bandelow, was halten Sie von dem Schulfach Glück?
Das finde ich toll. Irgendwie ist es aber natürlich auch so ein bisschen deutsch, dass man sowas lernen muss und nicht aus dem Bauch herauskommt, nicht? Aber ich finde, es gibt viel unwesentlichere Dinge, die Kinder in der Schule lernen müssen als das, nicht? Und also ich würde mich auch als Lehrer hinstellen und das mal unterrichten.
Das hat mich nämlich jetzt interessiert. Was würden Sie denn lernen? Was müssen wir alle über das Glück wissen?
Naja, ich würde wahrscheinlich diese relativ einfachen biochemischen Dinge dann schon mal erzählen, dann aber natürlich auch dann warnen davor, dass man eben es übertreibt, dass man also immer nur die positiven Endorphinausschüttungsmethoden, gerade bei Kindern mache ich mir viel Sorgen, dass sie auch sehr viele Süchte schon entwickeln, die wir früher nicht hatten. Ich konnte nicht ständig auf dem Handy rumspielen und konnte nicht immer irgendwelche Videos angucken, die ja auch so einen Suchtfaktor haben, das macht mir ein bisschen Sorgen.
Und also, dass die Kinder mehr Möglichkeiten haben, genau, süchtig zu werden, meinen Sie damit?
Ja, das denke ich schon. Einfach diese Videos, die sie angucken, das kann man ja nicht verbieten. Nicht? Also klar, man kann ihnen die Handys wegnehmen, dann würden sie es dann heimlich machen und so weiter. Nicht? Sowas gab es früher nicht. Und ich denke, da müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass dann noch eine Welle auf uns zukommt. Und wenn man das in der Schule gleich mal schon mal bespricht, dass die Kinder schon wissen, was sie erwartet, nicht? Aber auch, wie sie auf andere Weise glücklich werden können. Auch wie zum Beispiel der Unterricht so gestaltet wird, dass er nicht langweilig ist. Unterricht kann ja sehr interessant werden. Es gibt ja diesen Heureka-Effekt. Der ist dadurch entstanden, dass Archimedes saß, er hatte die Aufgabe, der sollte bei einer Krone rauskriegen, ob die jetzt aus echtem Gold war oder ob der ihm da, dem König da eine billige Legierung angedreht hat. Und dann wusste er nicht, wie er das rauskriegt. Und dann saß er in der Wanne und dann ist die Wanne übergeschwappt. Und dann wusste er, wie er das rauskriegen kann. Er muss nur die Krone dann in so einen Eimer tauchen und dann das rausfließende Wasser dann messen. Und als er diese brillante Idee hatte, da hat er geschrien, Heureka, ich hab's, und hat sich so gefreut, dass er nackt durch Athen gelaufen sein soll. Und diesen Heureka-Effekt, ja, das haben immer wieder Leute, die zum Beispiel Wissenschaftler sind, aber auch, sagen wir mal, Kinder, die jetzt gerade mal endlich irgendwas kapiert haben, irgendeine Mathe-Technik oder irgendwas Physikalisches, was sie bis dato nicht kapiert hatten.
Aber das geht ja auch als Erwachsener. Ne? Wenn, genau, ich was Neues lerne, habe ich doch, genau, immer noch diesen Heureka-Effekt.
Ja, genau. Ne? Das geht mir heute noch so. Also ich muss immer in meiner Tätigkeit auch nach wie vor immer irgendwas Neues lernen. Und das hört nicht auf. Und es gibt immer ein kleines Glücksgefühl, wenn man irgendwas mal endlich kapiert hat.
Diese Sache mit dem Glück, also wo wir gerade bei den Kindern waren. Ne? Ja. Man schreibt das ja wirklich auch schon früher ins Poesiealbum. Ich, ja, wünsche dir alles Glück der Erde. Ja. Es gibt so viele Sprüche, ja, rund um das, ja, Glück. Wir haben uns auch mal so ein, zwei rausgepickt. Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Ja.
Da sind wir bei der Beziehung. Ja. Ist das so in der Partnerschaft?
Ja, das ist definitiv so. Nicht? Also Endorphine werden zum Beispiel ausgeschüttet, wenn sich ein Paar berührt oder auch Mutter mit Kind wird bei beiden Endorphine ausgeschüttet. Das ist von der Natur so gewollt, klar. Weil in der Natur geht es ja auch darum, dass die Menschheit weiterlebt und dass sie sich vermehren in irgendeiner Weise. Diese schönen Gefühle, die wir beim Sex haben, die werden eben auch durch Endorphine gemacht. Und aber auch wenn man jetzt, sagen wir mal, Freunde hat, wenn man in einer Partnerschaft ist, wenn man in einem Fußballverein ist oder überhaupt in einer Gemeinschaft, dann wird einfach das Glück immer mehr. Nicht? Also das weiß ja jeder, dass man einfach nicht alleine vor sich hin trinken sollte, sondern dass man sich mit Freunden treffen sollte und hat man eben... Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ne?
Ja, genau. Aber es liegt nicht nur am Partner. Das kann auch irgendwie, das können die Freunde sein.
Ja, ne? Sportverein, alles.
Genau. Wir haben noch die höchste Form des Glücks, ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Ich habe mir gedacht, vielleicht mögen Sie diesen Spruch, oder?
Ja, das ist, man muss auch Abwechslung haben. Nicht? Also Verrücktheit heißt ja Abwechslung. Nicht? Und auch Abwechslung macht zum Beispiel Endorphinausschüttung. Wenn man in fremde Länder fährt, wenn man irgendwelche tollen Sachen sieht, wilde Tiere, die man noch nie gesehen hat, in der freien Wildbahn sieht, eine neue Sprache lernt oder wenn man irgendwie was ganz Ausgefallenes isst, was man noch nie gegessen hat, das führt auch immer zu Glückshormonausschüttung. Deswegen gehen wir doch auch mal so gern in asiatische Restaurants, damit wir nicht immer die gleiche Kartoffelbrei mit Würstchen essen müssen. Ne?
Ja. Aber wenn wir jetzt so eine Dosiseinheit wollen, weil wir sind oft dabei, okay, wie kriegen wir das Glück an uns heran? Mhm. Aber wie viel brauchen wir denn, um glücklich zu sein?
Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt manche Leute, die sind so Endorphin-Junkies, die müssen immer nachschieben. Die müssen mehr essen, mehr trinken, die müssen essen auch scharf gewürzte Speisen. Die müssen immer auf der Überholspur leben, immer irgendwas Tolles erleben, auf wilde Partys gehen. Und andere, die sind ganz genügsam. Nicht? Und eigentlich ist der Mittelweg das Beste. Nicht? Also man soll jetzt das Leben nicht immer so ausleben, aber ganz auf Genüsse zu verzichten, das bringt auch nichts. Also das Leben ohne Genüsse, das dauert auch nicht länger, aber das kommt einem länger vor nachher.
Und eigentlich funktioniert das Glück ja auch nicht ohne die Angst, oder? Also eigentlich sind Sie ja wirklich, man kann ja sagen, Deutschlands berühmtester Angstforscher. Ja, es war nur, also eine Zeit lang kam man um Sie nicht herum. Sie wurden immer wieder befragt. Jetzt sind Sie beim Glück gelandet, weil das irgendwie zusammenhängt. Wie?
Ja, es gibt im Gehirn tatsächlich so die beiden Gegenspieler, das Belohnungssystem und das Angstsystem. Ne? Also, und dann gibt es noch ein vernünftiges Gehirn. Das muss zwischen den beiden immer kontrollieren. Also wenn wir bestimmte Sachen, unser Glück ausleben wollen, dann kommt immer das Angstsystem und sagt, mach das nicht, davon wirst du dick oder davon können Kinder kommen oder das und das und das. Es warnt uns immer davor. Ne? Freud hat das immer als das Über-Ich bezeichnet. Das muss immer in einer Waage sein. Und dieses arme Vernunftgehirn, das ist viel schwächer als diese beiden anderen. Die beiden anderen Systeme sind so evolutionär sehr, sehr alte Systeme. Die sind auch bei Ratten und früheren Dinosauriern immer schon vorhanden gewesen, während das Vernunftgehirn, was über allem schwebt, erst sozusagen mit den Menschen aufgekommen ist. Ne? Und wichtig ist, dass die immer in einer Balance sind, Angst- und Belohnungssystem.
Sonst würden wir durchdrehen. Ne?
Ja, das ist richtig. Ja.
Genau. Und auch Filmemacher und Autor Thorsten Glotzmann aus Berlin, der hatte mit der Angst zu kämpfen. Aber der hat es geschafft, mit ihr klarzukommen. Also die war so ein bisschen mehr. Aber er hat dann eben Herrn G. erfunden. Und Marion Pünning hat die Geschichte dazu.
Herr G. hat Angst. Und die innere Stimme in seinem Kopf wird immer lauter.
Diesen Herrn G. kenne ich nämlich sehr genau. Ich halte ihn für einen verwöhnten Jammerlappen von traurigster Gestalt.
Wer ist eigentlich dieser ängstliche Herr G.? Thorsten Glotzmann, Filmemacher und Autor aus Berlin, hat ihn für sein Buch über Angststrategien erfunden, oder?
Herr G., das bin natürlich auch ich. Mir war es aber trotzdem wichtig, keine Geschichte über mich nur zu erzählen, in der Ich-Form, sondern eben eine Figur zu kreieren, die stellvertretend für mich und viele andere einfach eine Reise unternimmt. Womit, finde ich, auch eine gewisse Distanz und ein Humor in die Geschichte kommt.
Thorsten Glotzmann kennt das Gefühl, dass Angst und Sorgenschleifen nicht aufhören wollen oder Kontroll- und Zwangshandlungen überhand nehmen.
Die Angst ist eigentlich ja schon immer so ein dunkler Begleiter gewesen in meinem Leben. Sie war schon immer da, nur sie wurde dann irgendwann immer monströser. Und das hing natürlich auch mit den Krisen zusammen, ja? Also mit der sich zuspitzenden Klimakrise, mit der Pandemie, mit den Kriegseskalationen, wo ich dann gemerkt habe, meine Angstgedanken laufen immer mehr außer Kontrolle. Und ich muss mich dringend drum kümmern.
Der Autor recherchiert in den Bereichen Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität. Er macht eine Verhaltenstherapie und probiert Anti-Angst-Strategien aus. Dabei findet er heraus: Herr G. mag Musik. Er geht gerne in Jazz- und Techno-Clubs. Thorsten Glotzmann probt für einen Auftritt. Noch aufregend, doch nicht mehr beängstigend.
Musik hilft mir so gut gegen die Angst, weil sie die Angst so an der emotionalen Wurzel packt. Und da hilft die Musik, wieder ins Gefühl zu kommen, in so ein fühlendes Bewusstsein. Und das macht es leichter, die Angst aufzulösen.
Außerdem hat Herr G. herausgefunden, dass er beim Joggen wenig Zeit für seine Angst hat. Er wurde fast schon laufsüchtig. Denn das Laufen gibt ihm ein Gefühl von Hoffnung.
Beim Laufen komme ich schnell in dieses Flow-Gefühl rein, also in diesen Zustand der Selbstvergessenheit, genau zwischen Unter- und Überforderung. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und man nennt das auch ozeanisches Gefühl, weil man das Gefühl hat von Weite und das Gefühl, dass man eigentlich idealerweise nie wieder aufhören müsste mit dem Laufen.
Dennoch sehnt sich Herr G. nach noch etwas Stärkerem gegen die Angst: Achtsamkeit. Zunächst rollt er dabei mit den Augen. Doch dann macht er in einem Schweigekloster eine besondere Erfahrung.
So ein Schweigeretreat ist sehr emotional, weil vieles hochkommt, was einfach in einem arbeitet. Und da fließen Tränen, da ist man einfach sehr aufgewühlt. und kommt irgendwann an den Punkt, wo man versteht, ich bin aber nicht unbedingt eins mit meinen Gedanken. Ich bin etwas Tieferes, etwas Grundlegenderes. Das ist unheimlich angstbefreiend.
Jeder müsse seine eigenen Strategien finden, sagt der Autor Thorsten Glotzmann. Er sei heute ein glücklicherer Mensch als noch vor 3 Jahren.
Durch diese humorvolle Betrachtungsweise der Angst und durch diese Beobachtung, auch dieser Figur Herr G., ist es mir einfach gelungen, leichter aus Angstgedanken auszusteigen und mich auch von ihnen zu distanzieren. Also ich kann mir selbst heute leichter dabei zuschauen, wie ich so durch mein Leben stolpere, Fehler mache, wie jeder andere eben auch. Ich habe mehr Mitgefühl mir selbst gegenüber.
Also, nur keine Panik. Was Herr G. schafft, können wir vielleicht auch schaffen und uns auf eine Reise machen zu uns selbst. Mit ein bisschen Distanz, viel Humor und Mitgefühl.
Ist das so die neurologische Lösung mit den Endorphinen eben gegen die Angst?
Ja, das trifft genau zu, weil das Gegenspieler sind, nicht? Also banal, ein Verliebte im Palas werden schneller vom Löwen gefangen, weil sie zu wenig Angst haben. Nicht? Das heißt also, je mehr man das Belohnungssystem anstachelt, zum Beispiel durch Gitarre spielen oder durch Joggen, desto weniger Angst hat man. Wir haben selber auch mal eine Studie in Göttingen gemacht, wo wir Menschen mit einer Panikstörung, die mussten dann joggen und dadurch konnten wir die Angst wirklich sehr gut behandeln.
Sie sind ja selbst auch Gitarrist.
Ja, Gitarrist
oder?
Bin ich auch.
Ist noch, ne? Ja, ja. Wie heißt Ihre Band noch in Göttingen?
Die Hot Dogs.
Ja, also auch etwas, was
also
Ihnen...
Also die heißen Ärzte, also nicht die heißen Hunde, sondern die heißen Ärzte. Ja,
genau. Ach, Dogs.
Ja, genau, okay. Mit C. Genau,
nur Ärzte.
Ja, genau. Ja. Ja, waren früher immer nur Ärzte, jetzt nur noch 2 Ärzte von 4, nicht? Aber immerhin, ja.
War das so Ihr letzter Glücksmoment, wo Sie sagen, da war ich so richtig glücklich mit der Band?
Ja, als ich zum Beispiel gestern beim Üben dann mein Solo dann endlich doch hingekriegt habe, nicht? Also Zuhörer waren nur die Kollegen von der Band, aber wenn man es dann doch hinkriegt, dann freut man sich, nicht? Also das sind so kleine Glücksmomente, nicht? Man muss sich irgendwas Schwieriges vornehmen, nicht? Zum Beispiel hier Sultans of Swing von Dire Straits.
Oha.
Das muss man erstmal hinkriegen, nicht? Und wenn man das dann doch hinkriegt, nicht, dann fühlt man sich glücklich, ne?
Sie haben ja eigentlich auch ein ganz anderes Leben bis 35 gehabt, ne? Alles passte in einen VW-Bus und so wollten Sie eigentlich weiterleben. Jetzt hat sich Ihr Leben dann doch ganz verändert. Haus, 3 Kinder, Frau.
Ja.
Das, glaube ich, kennen ganz viele, dass es dann doch anders läuft, als man irgendwie so geplant hat. Hatten Sie auch mal dann so Ängste, Selbstzweifel? Ist das alles richtig?
Ja, also mit 35, da war ich jetzt, glaube ich, jetzt gar nicht so auf der Höhepunkt des Glücks. Man hat immer noch was gesucht, ne? Also man beruflich wollte man ja irgendwie was werden, man wollte dann irgendwie, damals dachte man auch, man könnte jetzt Berufsmusiker werden, das war Gott sei Dank nicht geworden. Nee, aber das, dann ist man oft auf der Suche. Das finde ich auch viel bei Studenten, ja, auch die bei mir in Behandlung sind, wenn man noch nicht weiß, wie man im Beruf so klarkommt, wie das, was auf einen dazukommt, dann fühlt man sich ist manchmal einfach unglücklich. Und ist
da sind wir wieder beim Anfang, ja. Ne? Wo sie ja sagten, ab 18 wird man immer unglücklicher im Grunde. Ja. Bis 54, da haben wir die Hoffnung. Ab da wird es besser. Also brauchen wir gar keine Angst vorm Alter haben im Grunde genommen.
Nee, das wird in den Medien also mehr so dargestellt, als ob das ganz schrecklich ist. Es gibt jetzt keinen Sex, Drugs und Rock'n'Roll mehr, sondern stattdessen Rollator und Blutdruckpillen und so weiter. Nicht? Aber das ist gar nicht so. Das liegt einfach wahrscheinlich auch daran, dass diese Rezeptoren für Endorphine im Alter abnutzen, wie alles abnutzt. Das Hören wird schlechter, das Sehen wird schlechter, alles wird schlechter. Und natürlich auch diese Rezeptoren nutzen ab. Das führt dazu, dass man nicht mal wie wild auf der Suche nach Endorphinen ist.
Immer nach diesem Thrill. So. Ja. Aber es war ja auf jeden Fall so, dass Sie in Ihrer Kindheit auch nicht viel nach dem Glück suchen mussten. Denn es war um Sie herum, es war ja recht ruhig. In Westerstede aufgewachsen, im Ammerland am Rande Frieslands. Und dieser Landstrich, der hat eine ganz besondere Geschichte. Christiane Hennigsen hat das historisch für Sie.
Friesland. Seefahrer und Bauern haben die Landschaft geprägt. Und so sind die Friesen ein selbstbewusstes Volk mit einer einzigartigen Geschichte. Im 8. Jahrhundert herrscht Karl der Große über Teile des heutigen Italien, Frankreich, Deutschland und über Friesland. Ein Landstrich, der schwer zu bewirtschaften ist und noch schwerer einzunehmen. Das Land ist zu einem Drittel von Mooren bedeckt. Genau in dieser Zeit stirbt hier ein Mann unter ungeklärten Umständen.
Nicht weit von hier, im Fleckchen Bernhutsfeld nahe Aurich, plagen sich im Mai 1907 zwei Jugendliche beim Torfstechen. Dabei stoßen sie zu ihrem größten Schrecken in 60 cm Tiefe auf eine Leiche. Die ist so gut erhalten, dass erst langsam klar wird, es ist der Körper eines Mannes, der schon über 1000 Jahre tot ist. Die Besonderheit, diese Moorleiche war auffallend gut gekleidet. Normalerweise sind Moorleichen mehr oder weniger nackt, weil die pflanzlichen Bestandteile der Textilien zersetzt sind. Aber dieser Mann trug Wolle. Genau genommen feinstes friesisches Tuch. Eine archäologische Sensation.
Das Gewand des friesischen Ötzi, das Tuch, das er trägt, ist eines der wichtigsten Handelsgüter der Friesen. Es gilt damals als besonders hochwertig. Das Handelsnetz der Friesen reicht weit. Von der Hanse sind sie das bedeutendste Handels- und Seefahrervolk der Nordseeküste. Der Mann von Bernhutsfeld lebt in einer Zeit, die als Startpunkt der friesischen Freiheit gilt. In ganz Europa leben die Menschen damals in Feudalherrschaft. Nicht so die Friesen. Grafen oder Bischöfe gibt es woanders. Sie haben hier keine Macht. Nur dem Kaiser fühlt man sich verpflichtet. Darauf ist man stolz. So schreibt ein Franziskanermönch im Mittelalter.
Dieses Volk ist frei nach außen hin und keiner anderen Herrschaft unterworfen. Um ihrer Freiheit willen setzen sie sich dem Tode aus und sie wählen lieber den Tod als das Joch einer drückenden Knechtschaft.
Und hier, in der geografischen Mitte des Gebiets der Friesen, am Upstalsboom nahe Aurich, treffen sich regelmäßig ihre Abgesandten.
Hier versuchen sie, Konflikte zu schlichten, beraten über Recht und Gerechtigkeit, schaffen Gesetze. Sitzungsprotokolle gibt es natürlich noch nicht, aber wir wissen ziemlich genau, was hier passiert ist. Hier wurde diskutiert, hier wurde gestritten, gedroht und sicherlich auch gelacht und gefeiert. Allerdings, die hier praktizierte friesische Freiheit war vor allen Dingen das Vorrecht der vornehmen Bauernfamilien. Das einfache Volk wurde hier am Upstalsboom natürlich nicht gehört. Freiheit ohne Gleichheit.
Die Friesen organisieren sich also selber, beschließen Gesetze und sprechen Recht. Begünstigt wird diese genossenschaftliche Herrschaftsform durch eine geografische Besonderheit. Durch die großen Moorgebiete ist der Küstenstreifen gewissermaßen abgetrennt vom Hinterland. Es wird ihnen vom Kaiser überlassen. Doch die große Zeit der friesischen Freiheit endet im 14. Jahrhundert.
Im 14. Jahrhundert reißen einflussreiche Familien die Macht an sich. Es beginnt die Herrschaft der sogenannten Häuptlinge. Sie stützen sich auf ihren Familienbesitz, residieren in solchen prachtvollen Steinhäusern oder auf Burgen. Die friesische Freiheit ist verloren und sie wird später zu einem regelrechten Mythos verklärt. Aber fraglos erinnert diese Geschichte daran, dass hier in Ostfriesland vor 1000 Jahren die Menschen anders gelebt haben als anderswo. Und vielleicht waren sie auch besser angezogen.
Die stolzen freien Friesen. Sie hätten sich vor hunderten Jahren sicher nicht träumen lassen, dass sie nicht vor allem für ihren Freiheitswillen, sondern für Schmähwitze bekannt werden.
Ja, die Ostfriesenwitze. Und im Grunde sind Sie ja daran schuld, dass es die überhaupt gibt, oder?
Naja, ich habe damals als Schüler mit 16 Jahren habe ich die ersten Ostfriesenwitze in einer Schülerzeitung geschrieben. Und seitdem werde ich das Thema nicht los.
Nee, dass Sie der Begründer der Ostfriesenwitze sind. Genau. Haben Sie so einen Lieblings-Ostfriesenwitz?
Sitzt ein Ostfriese, der hackt mit einer Spitzhacke ein Loch ins Eis und setzt sich dahin und will Eisangeln machen. Da sitzt er eine halbe Stunde und passiert nichts. Plötzlich hört er so eine ganz tiefe Stimme von oben. Hier gibt's keinen Fisch. Und dann schaut der Ostfriese nach oben. Gott, willst du mir was sagen? Hier ist nicht Gott, hier ist der Sprecher vom Eislaufstadion. Hier gibt's keinen Fisch.
Ja, sehr schön. Ich liebe Ostfriesenwitze. So, wir haben viel über Glück gesprochen. Ich glaube, zu lachen ist sowieso ein Endorphinmacher, oder? Ja. Haben Sie so einen Lieblingsglückstipp vielleicht auch?
Ja, zusammen mit Freunden lachen ist immer ein sehr guter Tipp. Nicht? Man sollte viel mehr Witze erzählen. Also ältere Leute machen das viel zu wenig. Es gibt so viele gute Witze, sollte man einfach erzählen. Man kann ja nicht immer nur immer tolle Sachen machen. Es gibt ja verschiedenste Gründe, warum man es nicht macht. Und dann muss man sich eben irgendwas, was billig, einfach und schnell zu beschaffen ist, zum Beispiel Witze erzählen.
Ja, genau, Witze erzählen. Oder in Ihrem Buch das Endorphin-Prinzip vielleicht hinten mal den Test machen, ob man so ein Endorphin-Junkie ist. Fand ich auch ganz interessant, genau. Ne, ob man das ist. Bin Gott sei Dank im Mittelfeld gelandet, sonst hätte ich Sie noch mal gefragt, was man da machen kann.
Mittelfeld ist immer gut.
Ja. Und Gärtnern ist zum Beispiel auch etwas. Auch,
genau.
Ja. Was hilft, genau.
Ein Hund anschaffen auch.
Ne? Hund anschaffen, ja, okay. Also wir alle können uns das so ein bisschen netter machen, eben auch zu Hause mit dem Gärtnern. Auch das bringt Glück. Und morgen haben wir einen Gärtner zu Gast. Horst Mager ist zu Gast bei Inka Schneider dann morgen. Also Ihnen einen schönen Abend mit ganz vielen Glücksgefühlen im besten Sinne. Ja, vielleicht helfen die Landesprogramme dabei. Die kommen jetzt. Schönen Abend.